Amen. Ich glaube nur, was ich sehe. So stand ein Mann mit einem Schild in der Fußgängerzone, um zu versuchen, auf diese Art und Weise mit Menschen ins Gespräch über ihren Glauben zu kommen. Ich glaube nur, was ich sehe. Natürlich nur ein Satz und eine Überzeugung, die viele haben. Es gibt auch noch viele andere. Ich glaube nur, was ich sehe. Aber zum Beispiel dieser Satz ist von Menschen zu hören, die sich für Realisten halten, die die Meinung vertreten, dass zum Beispiel nur Träumer oder rückständige Leute die Kirche und den Glauben brauchen. Sie selber aber stehen mit beiden Beinen im Leben und managen ihr Leben selber aufs Beste. So ihre tiefe Überzeugung, Gott und den Glauben, ja, das brauchen sie nicht. Und der Hebräerbrief, wovon wir heute einen kleinen Abschnitt lesen und überdenken, widerspricht eine solche Lebensauffassung aufs Heftigste. Geschrieben ist der Hebräerbrief wohl an die sogenannte zweite oder dritte Generation damals von Christen. Man vermutet so Anfang der 60er Jahre nach Christus, jedenfalls vor 70 nach Christus, wo dann der Jerusalem und den Tempel im Jahr 70 zerstört wurden. Die Adressaten des Briefes waren innerlich wie auch äußerlich in eine kritische Situation. Sie waren müde im Glauben geworden. Ihre Träume hatten sich nicht erfüllt. Sie waren resigniert, weil sie nichts Wesentliches, zumindest nichts wesentlich Neues mehr erwarteten. Und so will der Hebräerbrief die Christen zu seiner Zeit, aber auch uns heute, ja, motivieren und ermutigen für den Glauben. Der Hebräerbrief macht sich stark für den Glauben und für ein Leben mit christlichen Vorzeichen. Statt "Ich glaube nur, was ich sehe", stellt der Verfasser des Hebräerbriefes selbstbewusst fest, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man sieht. Christoph Markschies, ein deutscher evangelischer Theologe, Professor für antikes Christentum Berlin, wurde in einem Interview gefragt, ist Glaube ein Denkverbot? Und er, Markschies, antwortet darauf, Glaube ist ganz gewiss kein Denkverbot. Er ist einerseits eine Begrenzung des Denkens und zugleich auch eine Entgrenzung. Er begrenzt ein bloß auf die vorfindliche Welt bezogenes Denken. Martin Luther, ja, nannte diese Begrenzung die Verkrümmung des Menschen in sich selbst. So hat er das damals ausgedrückt. Die Verkrümmung des Menschen in sich selbst. Professor Markschies sagte dann weiter, gleichzeitig ist der Glaube eine ungeheure Entgrenzung, weil das Denken des normalen Menschen, des normalerweise gerichtet ist. Und Glaube hilft dadurch, weiträumiger zu denken. Ein weites Herz. Und das kann man schon von Jesus sagen, ist meine Überzeugung. Er hat weiträumig gedacht und gehandelt. Glaube hilft, weiträumiger zu denken. Das, liebe Gemeinde, ist der ungeheure Gewinn, den wir durch den Glauben an den dreieinigen Gott erlangen. Und zum Glauben brauche ich unter anderem auch Menschen. Konkrete Vorbilder, ja? Menschen, die durch ihr Leben zeigen, dass dieser Glaube Hand und Fuß hat und nicht mal eine Theorie ist, ein paar gute, schöne Gedanken. Menschen, die mir Mut machen, mein Leben nach Jesu Vorbild zu führen, meinen Weg zu finden und zu vertrauen in der Hoffnung, dass Gott an meiner Seite steht. Das ist diese ungeheure Entgrenzung des Denkens, die er manchmal so in Worte fasste. Und so versucht der Hebräerbrief, den Glaubensbürde von damals, wie die Skeptiker von heute und den vielen, die keinen Bezug mehr zu Gott und zum Glauben an Jesus Christus haben, und diese Zahl wird immer größer in unserer Gesellschaft heutzutage, so versucht der Hebräer zu helfen. Und aus der Wolke von Zeugen, Ausdruck aus dem Kapitel 12, greift er dann zurück auf drei Menschen, die eine tiefe Beziehung zu Gott hatten. Abel, Henoch und Noah. Und da bei diesen drei wollen wir mal einen Moment uns näher befassen. Und wenn wir diese Texte lesen aus Hebräer und auch aus dem 1. Mosebuch, wo über diese drei gesprochen wird, ich weiß nicht, wer es schon mal zu Hause vielleicht gelesen hat oder die kennt. Was fällt uns dann auf beim Lesen von dieser Geschichte von diesen drei Menschen? Da fällt mir auf, da werden keine moralischen Qualitäten herausgestellt, sondern da wird nur ganz knapp über ihr Verhältnis zu Gott gesprochen. Abel diente Gott ganz. Henoch hatte totale Ehrfurcht vor Gott. Und Noah gehorchte Gott zu 100%. Und das kennzeichnete ihr Glaube. Die beiden Brüder Kain und Abel. Kannst du mal ein Bild vielleicht zeigen? Kain und Abel. In der alten Erzählung von den beiden Brüdern, Kain und Abel im 1. Mosebuch, wird, und das fällt auch auf, wird der Glaube von Abel überhaupt nicht erwähnt, gar nicht darüber gesprochen. Abel, wie wir wissen, ist der erste Märtyrer, dessen Blut fließt. Und hier im Hebräerbrief schreibt dann der Verfasser, durch den Glauben hat Abel ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Ich habe mich abgefragt, was war nun der Unterschied eigentlich zwischen Kain und Abel in ihrer Beziehung zu Gott? Da wird wenig erzählt, aber wenn man da mal richtig liest, auch zwischen den Zeilen, kann man sich ein paar Dinge gut denken. Kain verglich seine Frömmigkeit mit Abel. Wer ist eigentlich frömmer, er oder ich? Wer ist besser, wer ist größer? Wer bringt das bessere Opfer? Bemerkung zwischendurch, das Wort fromm und Frömmigkeit, ja, ist in der Bibel etwas sehr Positives. Im Gegensatz zu heute. Heute ist das Wort Frömmigkeit und fromm ganz negativ. Wird gleichgestellt mit Heuchelei. Wenn man sagt, oh, das ist fromm, ist das abwertend heute. In der Bibel ist das positiv gemeint. Und Frömmigkeit im Vergleich mit anderen Menschen gibt es in der Bibel öfters. Ganze Menge Beispiele. Zum Beispiel ganz bekanntes Neue Testament, Lukas 18, die Geschichte von Pharisäer und Zöllner. Danke Herr, dass ich bloß nicht so bin wie der da. Aber nochmal zurück, das Opfer Abel, Abels Opfer. Nicht gut hier? Nö. Dies ist weg. Ich kann es nicht verstehen. Komm mal, was mach mal. Oder du oder er. Ja, mach mal. Okay, danke schön. Ja? Dient nur zum Besten. Abels Opfer gilt ganz und gar ganz und ungeteilt Gott, nur Gott. Das ist Abels Glaube. Und darin ist er dann Gott gefällig. Wir erfahren überhaupt nichts darüber, wer Abel sonst war. Wir erfahren auch nicht, wie die beiden auf den Gedanken gekommen sind, überhaupt Gott ein Opfer zu bringen. Und wer von den beiden als erster darauf gekommen ist, komm, wir müssen Gott mal ein Opfer bringen. Keine Ahnung, wissen es nicht. Und wie sie bemerkt haben, dass das Opfer Abels von Gott angenommen wurde und von Kain nicht, ist uns aus der Geschichte im Wesen auch unbekannt. Aber am Ende ist der Ausgang von diesen beiden Opfern eine riesige Überraschung. Wahrscheinlich für beide. Eine riesige Überraschung. Für Kain muss man dann sagen, eine negative Überraschung. Ein Schock, ja, ein Todesschock. Gefühlt so Unrecht, Wut. Ja, man kann es so, wenn man sich reindenkt, so richtig vorstellen. Hä, warum nimmt Gott mein Opfer nicht an? Oh, das gibt's doch gar nicht. Überraschung, dass Gott seine Hand ja, zu ihm ausstreckt, ihm annimmt. Sein Leben ist ganz ausgerichtet auf Gott. Gott, ich musste denken an das Wort später Samuel, Gott sieht das Herz an bei den beiden und weiß, was da lebt und was für Gedanken. Was ist mein Opfer? Habe ich gefragt. Mein Opfer ist mein Leben für Gott. Und die Frage, die uns anhand dieser Geschichte gestellt wird, vor wem lebst du? In allem ganz und ungeteilt vor Gott, auf ihn ausgerichtet, wie Abel? Das möchte ich gern. Muss ich sagen, das möchte ich auch gern. Wir schauen uns nun erstens einen Moment nach Noah, vor das wir zum Kerngedanke bei Henoch kommen, wandeln mit Gott. Noah. Noah wird als letzter der Urväter in Vers 7 genannt. Sein alttestamentliches Zeugnis ja, ist ausführlicher. Dass Noah überhaupt erwähnt wird, mag eigentlich nicht wundern, weil er als erster in der Heiligen Schrift gerecht weil er Gott beim Wort nahm. Dadurch war er vor Gott gerecht. Er baut eine Eiche und weit und breit kein Meer, kein Wasser. Noah lebte und wirkte in Gehorsam. Auch wenn alle um ihn herum ihr letztes Leben fortgesetzt haben und sich einfach weitergemacht haben, ohne Gott, ohne Noah, was sie glaubte. Und damit hat Noah ihnen allen das Urteil gesprochen. Nur, und da merke dann, nur der Glaube als völliges Vertrauen und völliger Gehorsam rettet uns Menschen von der Untergang. All die anderen gehen unter. Die Noah-Generation wird auch später im Neuen Testament genannt, nach den Worten Jesu, die Endzeit-Generation. Lebt in dem, was man sieht, Matthäus 24, Jesus. Heiraten, essen, trinken, kaufen, verkaufen, etc. Dreht alles um sich selber. Noah hört auf Gott. Seine Lust ist nicht die Vergänglichkeit dieser Welt, sondern wie Psalm 1 das so schön ausdrückt, der hat seine Lust am Wort des Herrn Tag und Nacht. Darauf ist Noah, trotz Fehler, die er auch gemacht hat, ausgerichtet. An Abels Seite steht nun Henoch. Dann kommen wir zu ihm. Der biblische Bericht von Henoch ist wieder sehr sparsam. wisse auch wieder nicht viel von ihm. Aber der eigentliche Angelpunkt seines Lebens ist dieser Ausdruck. Er wandelte mit Gott. Übrigens habe ich auch so gar nicht bewusst gewusst, dass wir er wandelte mit Gott auch bei Noah lesen. Ja, 1. Mose 6. Auch Noah wandelte mit Gott. Wandeln hat im Hebräischen auch die Bedeutung in Gemeinschaft leben, Umgang haben, in Verkehr stehen mit. Und nun lesen wir bei ihm den Ausdruck durch den Glauben, den Gott ihm schenkte, lässt sich sein Leben verwirklichen, das Gott gefällt. Das ist schon was. Der Dreh- und Angelpunkt des Lebens Noahs war, dass er Gott vertraut hat und in einer engen Beziehung mit Gott lebte. Noah war damals ein Einsamer, ja, der unter vielen Bösen nach Gott fragte. Es war wohl der einzigste damals von den Menschen, die lebten, der nach Gott gefragt hat. Und Henoch ließ sich nicht anstecken und verführen von der damaligen Zeitgeist. Er blieb unbeirrbar verbunden mit Gott. Das war sein Glaube. Der Glaube, der Gott gefällt, ist der Glaube, der treu bleibt. Auch wir leben heute, ich würde es mal so ausdrücken, in einer Vorendzeitgeneration. Wir haben öfter so die Frage gestellt, ist das nun schon Endzeit, wenn wir leben? Nach meiner Auffassung noch nicht so, aber eine Vorendzeit. Es wird die Schatten so voraus in unserer Zeit. Vorendzeitgeneration mit einer immer lauter werdenden und aggressiveren Zeitgeist. Gegen das Christentum, jede Woche spüren wir das, lesen wir das. Und erscheint, dass das Christentum, das kirchliche Christentum, jedenfalls wenig oder nichts dagegen. Auch hier fragen wir uns bei Henoch, was ist da im Leben von Henoch eigentlich passiert? Und was bedeutet wandeln mit Gott? Oder in unserer etwas Sprache vielleicht kann auch sagen, leben mit Gott. Wandeln mit Gott ist leben mit Gott. Was bedeutet das für uns heute? Wie gesagt, Henoch lebte mit einer Zeit des rapiden Abfalls. Henochs Name bedeutet dargebracht oder geweiht. Viermal steht dieser Ausdruck in 1. Mose Kapitel 6. Es war eine gottlose Zeit, lesen wir da. Wie in der Noah-Generation, wie wir schon sagten. Und in unserer Zeit. Die Eltern von Noah haben das gespürt. Diese gottlose Zeit, aber auch sie haben das gewusst und empfunden. Auch, dass Gott da ist und die Menschen für sich haben möchte. Und daher haben sie ihr Sohn Gott geweiht. Inmitten eines untergehenden Zeitalters war Henoch damals der einzige Zeuge des lebendigen Gottes. Aber im Leben von Henoch muss es ein einschneidendes Erlebnis gegeben haben, liebe Geschwister, sodass er seine Wandel mit Gott begann. Wir lesen da, als er 65 Jahre alt war, bekam sein Sohn Methuselah zur Welt. Und ab diesem Zeitpunkt begann sein entschiedenes Leben mit Gott. Vielleicht war die Geburt seines Sohnes der Auslöser dazu, um noch einmal über sein Leben nachzudenken und manches in sein Leben zu korrigieren, die Entscheidung zu treffen für Gott. Also irgendetwas Zeitpunkt bei der Geburt van Methusala, daar fängt ein Mann in einer gottlosen Umgebung an, nach den Händen des lebendigen Gottes zu greifen. Und da sehen wir, Gott möchte eine Realität sein in unser Leben. Damals, aber auch heute. Nicht nur ein Bekenntnis mit der Lippe, nicht nur mal eine Tradition, sondern eine Realität von Tag zu Tag. Also was es auch gewesen sein mag, mit 65 Jahren gab es eine krasse Wende. Das ist unglaublich, hè? Das staunt man, das reißt einen vom Hocker. 300 Jahre, ja, so lange leben wir heute nicht mehr, aber ja, lebte er, wandelte mit Gott. Das größte Teil seines Lebens. Ja. Und in diesen 300 Jahren lebte er voller Entschiedenheit für Gott und konnte so ein helles Licht in eine dunkle Zeit sein. Für die Leute seiner Zeit war er wahrscheinlich sonderbar, um es mal schön auszudrücken. Aber Gott machte er durch sein Leben wirkliche Freude. Gab es in unserem Leben, deinem Leben, wo du dich entschieden hast, mit Gott zu leben? Vielleicht bist du schon viele Jahre, wie man so sagt, bekehrt. Aber wie ist es mit deinem geistlichen Leben gestellt? Ist das noch ganz lebendig oder plätschert das so dahin, ohne was zu bewirken? Ich glaube, so leider manche in meinem Dienst Menschen kennengelernt, die voll ja, erzählen konnten, dann und dann haben sie sich bekehrt in einer Erweckung und ja, und wie ist es heute? Da kam dann leider nicht viel mehr. Ja. Leider. Und da ist die Gefahr so auch, wie das Volk Israel in der Wüste, sich festzulaufen, so festzufahren in der Wüste des Lebens. Und da kommt dann nichts mehr. Lassen wir uns dann, wenn das so wäre, von hin noch ermutigen, mit Gott wieder neu ganz zu leben oder wieder neu anzufangen. In Verbindung mit Henoch lesen wir viel später im Buch Amos auch ein interessanter Satz, Amos 3, Vers 3. Gehen etwa zwei Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben? Ja. Gehen etwa zwei Menschen miteinander denselben Weg, ohne sich vorher verabredet zu haben? Also, hier wandelt ein Mensch mit dem lebendigen Gott. Ich habe mich so zwischendurch gedacht, vielleicht so etwa wie im Paradies. Ich weiß es nicht. Wandeln mit Gott. Wenn du mit jemandem einen Spaziergang machst oder einen Ausflug machst, zu zweit oder zu viert, und was anschaut, Gartenschau oder irgendwas anderes, dann ergibt das nur Sinn und Freude, wenn ihr das gleiche Ziel verfolgt, auf den gleichen Weg gehst und auch gleich schnell geht, um die Zeit miteinander wirklich zu genießen, miteinander zu reden, zu staunen, was man sieht. Und so ist es, dachte ich, auch beim Wandeln mit Gott. Das Ziel in deinem Leben mit Gott ist die Ehre Gottes. Dein Leben soll Gott verherrlichen. Und Gottes Eigenschaften sollen durch dein Leben sichtbar werden. Und wenn du dein Leben mit Gott lebst, ist es wichtig, dass du Gott auch nicht vorauseilst oder andererseits ja, ziemlich so hinterherhockelst, ja, und ihm dann auch vielleicht aus dem Blick verlierst. moesten daarbij aan Mozes denken. Een bijspiel is er. Mozes, waar in zijn leven eenmaal sneller, veel sneller als God. Ja, daar, als hij in zijn ijver daar in Egypte de Egypte ersloeg. Daar waren God wijd vrouwske uit. Dat waren nog gar niet God de zijd. Want was waar de, die volgen 40 jaar in de wüste. Die zijd God, dat waren nog längst niet gekomen. Später war er langzamer als God. God wollte ihn berufen, gebrauchen, um sein Volk zu retten. Und was sagt er mal? Ah, nee, ja, gute Gedanke, Gott, aber bitte ohne mich. Ja, du musst mal jemand anders senden, aber nicht mich. Hè? So kann es mal gehen im Leben. Vielleicht, wenn du zurückdenkst, hast du auch die Erfahrung. Also das Geheimnis eines solchen Wandels besteht ja darin, wenn Gott einen Schritt macht, dann macht Henoch auch einen Schritt. Wenn Gott stehen bleibt, wenn Gott wartet, dann wartet Henoch auch. Und das können wir dann auch auf uns, auf unsere Nachfolge beziehen. Ja? Warten auf Gott, Stille halten, wie er. Wenn zwei Freunde wandeln, springt keiner dem anderen so 5 Meter voraus. Sondern es ist wie bei Amos, ein Wandeln miteinander. Ein Wandeln mit Gott. Sehen wir, das hat das Herz Gottes bewegt. Dass er einen Mann fand, der mit ihm ging. Und das ist es, was Gott auch in unseren Tagen von uns erwartet. Die Verhältnisse, in der er uns gestellt hat, sind ganz verschieden. Jedoch, er erwartet von uns allen, dass wir anfangen, beziehungsweise weitermachen, mit ihm zu wandeln. Dann wandle ich nicht nur hier im Versammlungsraum mit ihm, sondern überall, auch da, wo man uns nicht kennt, wo es mir vielleicht nicht gefällt. Es sollte unser höchstes Anliegen sein, Gott zu gefallen, ihm nachzufolgen. Wie bist du mit Gott unterwegs? Pflegst du deine Gemeinschaft mit Gott, indem du Gott beim Bibellesen zu dir sprechen lässt und du selbst mit Gott im Gebet sprichst, auf ihm hörst? Wir müssen lernen, immer wieder dafür sensibel zu sein. Ja, in dem Umgang mit Gott. So wie diese Menschen im Alten Testament vor Jahrtausenden das gemacht haben. Wandeln mit Gott. Heute, in der kommenden Woche. Ich wünsche euch das. Ermutige euch das anhand von Hebräer. Ja, dass wir miteinander, jeder für sich, mit Gott wandeln, auf ihm hören und ihm so auch ehren. Er segne euch dabei. Amen.